Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Verhandlungssache mit dem heutigen Thema Verhandeln unter Druck. Gibt diesen schönen Song Under Pressure. Ich weiß gar nicht, wer ihn gesungen hat, aber da muss ich ein bisschen dran denken. Bei diesem Thema, ich möchte heute mit Daniel Kagel darüber sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
Hallo Nils.
Daniel, Verhandeln unter Druck. Ist das was, was man als Verhandlungstrainer mag? Oder sagst du, das muss man mit aller Macht vermeiden?
Nein, das ist nichts, was man vermeiden sollte oder könnte. Im Gegenteil. Ich glaube, viel wichtiger ist die Frage, was empfinden wir denn als Druck? Was ist denn überhaupt Druck? Und da gehen ja die Meinungen auseinander. Für mich ist Druck nichts anderes als Stress. Physikalisch können wir das relativ klar definieren, was Druck ist. Aber in der Verhandlung empfinden wir Druck eben als Stress. Und da gilt es eben auch mal genau hinzugucken. Druck auf der Verkauf- oder Einkaufsseite. Was empfinden wir als Druck? Der Einkäufer kann anders Druck ausüben als der Verkäufer. Also da gibt es ganz große so Unterschiede.
Kannst du da mal genauer drauf eingehen? Wieso kann der mehr Druck ausüben?
Bei Einkäufern kommt der Druck eher zunächst mal von intern aus einer anderen Richtung als beim Verkauf. Beim Einkauf kommt der Druck eher von der Fachabteilung. Das heißt, der Einkäufer kriegt gesagt, wir brauchen die und die Maschine und die kaufst du bitte mit den Spezifikationen, wenn es geht, von dem Fachhändler oder von dem Händler. Und jetzt hat der Einkäufer eben innerlich einen ganz, ganz großen Druck, hier zu liefern. Das darf er natürlich seinen Verkäufer nicht spüren lassen, seinen Lieferanten nicht spüren lassen. Aber den Druck hat er. Er hat also gewaltigen Druck, gewaltigen Stress innerhalb der eigenen Firma, wo der Verkäufer im Grunde genommen nur den Druck hat, verkaufen zu müssen, damit die Zahlen stimmen. Wobei das nur nehme ich hier zurück. Das ist auch ein gewaltiger Druck, aber es ist eben Druck von zwei ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das Spannende in der Verhandlung ist, beide Parteien wissen nicht so richtig, wie viel Druck der andere wirklich hat. Also der Verkäufer weiß nicht wirklich, unter welchem Druck der Einkäufer steht, ob der wirklich die Maschine oder die Anlage oder das Produkt von mir braucht oder nicht. Und der Verkäufer weiß natürlich auch nicht, wo er steht, ob der im Wettbewerb mit anderen Lieferanten ist und wo er da preislich steht. Das heißt, für den ist es eben auch eine gewaltige Stresssituation.
Kannst du für uns mal ein Beispiel skizzieren, wo du gemerkt hast, hier stehe ich unter, du hast jetzt Stress gesagt, ne? Bleiben wir mal beim Thema Druck, wo du in der Verhandlung massiv unter Druck warst.
Da gibt es klassische Situationen, wenn der Einkäufer seine klassische Startrampe abliefert. Ich will dir mal sagen, was ich da erlebt habe. Klassisch von einem Einkäufer, der mein Angebot auf dem Schoß hat und dann erstmal so einen Spruch bringt. Nicht, Herr Kagel, Sie wissen, warum Sie so nah an der Tür sitzen. Ja, wir haben hier zwei Angebote oder drei Angebote waren das. Und dann fing er an. Ne? Und dann hat eine Minute nur er geredet. Dann hat er im Grunde genommen nur gesagt, wir haben hier drei Angebote, die haben wir preislich verglichen. Wir haben ein Bonus-Malus-System. Das heißt, wir haben auch inhaltlich die Angebote sehr genau verglichen mit einem internen Scoring-System. Und da ist Ihre Beratungsleistung aktuell mit Abstand die teuerste. Wir reden über 11,7%, wo Sie zu teuer sind. Und das hat er in einer Art und Weise gemacht, die schon sehr, sehr unangenehm war. Also hat keinen Blickkontakt gemacht, hat mich auch emotional überhaupt nicht angesprochen. Er hat mir also mit jeder Phase seines Körpers zu verstehen gegeben, dass er überhaupt nicht auf mich angewiesen ist, mich gar nicht braucht und eigentlich mich gar nicht mag. Und das ist für einen Verkäufer, wie ich es bin, natürlich denkbar ungünstig, wenn du schon merkst, da ist überhaupt keine Beziehungsebene. Und wenn dann so diese fiesen Sätze kommen, entweder Sie gehen hier mit dem Preis deutlich runter oder Sie sind draußen, Herr Kagel, dann wird's unangenehm. Und dieser Einkäufer hatte eben noch was besonders Fieses in petto. Der hat mir eben auch noch vorgeworfen, dass ich den Markt nicht kenne, dass ich überhaupt nicht weiß, was da draußen los ist, was da überhaupt passiert, wie der Wettbewerb agiert, ob ich überhaupt eine Ahnung hätte, wie der gesamte Markt da aussieht. Er hätte nicht den Eindruck, weil sonst würde ich nicht so ein katastrophales Angebot abgegeben haben. Und das war schon sehr, sehr unangenehm.
Ja, also erstmal brechen da einem, also beim Zuhören bricht ja in mir schon die Emotion durch, dass man den gern packen würde und alles, was im gesetzlichen Rahmen liegt, ihm zuführen sozusagen oder antun. Ich muss wissen, wie ging es weiter? Also das muss ich jetzt wissen.
Natürlich habe ich habe ihm dann entsprechende Antwort gegeben, dass ich am Preis nichts machen kann. Aber er hat was besonders Fieses gemacht. Er war dafür ein Trainingsinstitut unterwegs und das war eine GmbH. Das heißt, er hat vorher seine Hausaufgaben gemacht. Er hat sich also genau angeschaut, wie waren denn die Gewinne letzten Jahres? Das kannst du ja herausbekommen. Und dann hat er mich mit sogenannten neutralen, objektiven Kriterien überrascht. Und das ist mir das erste und letzte Mal passiert, seitdem bin ich vorbereitet, Aber er hat mir einen Graphen hingelegt und hat gesagt, hier schauen Sie mal Ihre Firma, für die Sie arbeiten, die hat ja nur Gewinne gemacht die letzten Jahre. Der geht's ja blenden. Ne? Gucken Sie sich mal an hier. Und Sie sagen mir, Sie können am Preis nichts machen. Das hat er dann also rausgezogen nach wenigen Minuten und hat das Ding eben die ganze Zeit auf den Tisch liegen lassen. Die ganze Zeit hat er dann immer wieder gesagt, Herr Kagel, gucken Sie sich das mal an. Ihre Firma macht Bombengewinne. Das ist eine Frechheit, was Sie hier sagen. Sie können nichts am Preis machen. Sie wollen Ihre Gewinne hochschrauben. Sie leben in Saus und Braus. Und ich habe keine Lust, Ihnen Ihre Gewinne zu finanzieren. Und wenn du da nicht vorbereitet bist, wenn du da nicht auch objektive Kriterien hast, dann wird die Luft echt dünn. Also das war eine sehr, sehr starke Drucksituation. Nicht nur die Startrampe am Anfang, sondern mich dann auch noch mit objektiven Kriterien zu konfrontieren, auf die ich überhaupt keine Antwort hatte. Und das Gemeine eben war, dass er die ganze Zeit diesen DIN A4 Bogen auf dem Tisch liegen hat lassen. Und immer, wenn ich gesagt habe, nein, ich kann an meinem Honorar nichts ändern, hat er auf den Tisch geguckt und hat gesagt, Herr Kagel, ich verstehe es nicht. Sie machen solche Gewinne, aber wie kann das sein? Erklären Sie es mir. Und das ist das ist eine Situation, vor der ich heute auch viele Teilnehmer schützen möchte. Das ist eine interessante Situation. Die machst du aber auch nur einmal mit.
Jetzt mal die Perspektive des anderen eingenommen, ist das ja schon ein krasser Move, diesen Zettel da liegen zu haben. Erinnert mich so ein bisschen wie, keine Ahnung, im Mittelalter, wo der König dann so einen Säbelzahntiger neben sich hatte, ne? Und immer so quasi, sie wissen was,
Impuls.
Ja, diesen visuellen Impuls, ganz genau, ne? So hier, sie wissen ja, ne? Egal was sie sagen, hier ist Ende der Diskussion, ne?
Und das Spannende daran ist, an diesen objektiven Kriterien, von denen ich mittlerweile ein großer Freund bin, das Spannende an objektiven Kriterien ist, sie bringen eben nichts, wenn sie nur auf der Tonspur transportiert werden. Objektive Kriterien müssen immer schriftlich dargelegt werden. Warum? Gerade weil ich sie auf dem Tisch liegen habe und gerade weil ich während der gesamten Verhandlung immer wieder auf den Tisch gucken kann und sagen kann, ich verstehe es nicht, erklären Sie mir mal, wie kommt es, dass der Kupferpreis um 17% gefallen ist und Sie kommen mir preislich nicht entgegen? Da steht es schwarz auf weiß, erklären Sie es mir. Und dann hast du ein echtes Problem.
Ja, stark.
Ja, und daran erkennst du eben Menschen, die ihre Hausaufgaben machen. Ne? Und damit gilt wieder das Thema Stress, Hausaufgaben, Vorfeld, Vorbereitung.
Würdest du sagen, dein Gegenüber war ein guter Verhandler?
Ja. Ja, war er. Jetzt kann man natürlich darunter streiten. Also in einem Punkt sage ich nicht ja. Also das mit den objektiven Kriterien hat er richtig gut gemacht. Und es ist die Aufgabe des Einkäufers, Verkäufer, Lieferanten auch unter Druck zu setzen. Das darf man hier an der Stelle auch mal sagen. Ein Einkäufer, der nur auf Schmusekurs ist, das funktioniert vielleicht in Zeiten von Lieferkettenproblemen. Da ist diese Taktik gut. Aber ansonsten, wenn er in einem Markt hantiert, wo er Auswahl hat, sollte er seinen Lieferanten schon ein Stück weit unter Druck setzen, unter Stress setzen. Und das hat er getan. Der Punkt, dass er mich angegriffen hat und gesagt hat, Herr Kagel, kennen Sie überhaupt Ihren Markt? Ich habe nicht das Gefühl, also mir Inkompetenz vorgeworfen hat, das lehre ich oder das trainiere ich heute nicht mit Einkäufern. Genauso wie diese Lächerlichkeiten, den Verkäufer 10 Minuten warten zu lassen, kalter Kaffee, Raumtemperatur senken, das gehört für mich ins letzte Jahrhundert. Das rate ich heute Einkäufern eher nicht mehr.
Jetzt will ich natürlich wissen, wie bist du denn aus dieser Stresssituation herausgekommen? Was war deine Reaktion? Wie hast du versucht, es zu lösen?
Dazu muss man wissen, es ist wichtig, also ich war ja nun auf der Verkaufsseite und dann ist es wichtig, dass du eins dir immer klar machst, erstens, diese Menschen sind trainiert und die machen das, weil sie das machen müssen. Das ist aber gar nicht so leicht, wenn du emotional unter Stress stehst. Das zweite ist, dass du eben versuchst, Mensch und Sache zu trennen. Und das wird immer schwerer, je mehr du deinem Gegenüber zuhörst und versuchst, ihn zu verstehen. Das heißt, was ich dann mache, wenn mir einer extrem frech kommt, ich gucke auf seine Nasenspitze. Heißt also, er hat immer noch den Eindruck, dass ich ihm zugucke, aber ich konzentriere mich nur auf seine Nasenspitze. Ich muss hier, wie Viktor Frankl gesagt hat, einen Raum schaffen zwischen Aktion und Reaktion, zwischen Reiz und zwischen Reaktion. Der Reiz kommt vom Einkäufer und dann hilft es eben entweder mit Atemtechniken oder mit Fokussierung auf die Nasenspitze, einfach mal für 10 Sekunden rauszugehen aus der Situation und eine Mini-Meditation, so nenne ich das in meinen Trainings gerne, durchzuführen, damit du mal rauskommst von dem ganzen verbalen Diarrhö, der da auf dich zukommt. Und das ist wichtig, weil je mehr du ihm zuhörst, desto mehr zieht er dich emotional rein. Und das ist gefährlich.
Das hast du gemacht, du hast ihm auf die Nasenspitze geschaut und dann?
Genau, ich habe ihm auf die Nasenspitze gehört. Ich nick dann meist, also ich nick nicht, wenn er mir Blödsinn erzählt, aber wenn er irgendwas anderes faselt, versuche ich mein Empathienicken zu zeigen. Und habe ich nur gewartet, bis er zu Ende ist. Also ich warte dann meistens nur, bis er einen Punkt setzt oder ein Fragezeichen. Und dann kommt meine standardisierte Antwort. Dann kommt fast immer dieselbe Antwort. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier preisgeben darf, weil das ist natürlich auch für meine Kunden immer schlecht. Ich sag immer das Gleiche. Ich sag, ich kann an meinem Tagessatz nichts machen. Aber, weil wir müssen ja unterscheiden jetzt. Ich kann an meinem Tagessatz nichts machen, ist erstmal eine Ohrfeige für den Einkäufer. Ja, das ist er nicht gewohnt. Trotzdem sage ich ihm, jetzt kommt das große Aber. Jetzt mache ich mich kleiner. Jetzt will ich wieder Beziehungen aufbauen und sagen, aber ich möchte natürlich das Geschäft haben. Sie sind für mich ein strategisch wichtiger Kunde. Ich möchte Sie weiterhin als Kunden behalten. So, das ist der zweite Teil, den ich sage. Der dritte Teil ist dann, dass ich hingehe, abgesehen vom Preis. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Weil ich möchte Ihnen entgegenkommen. Warum tue ich das, Nils? Das ist jetzt wichtig zu verstehen, weil Tioli eben nicht funktioniert. Was ist Tioli? Tioli ist die Abkürzung für Take it or leave it. Und wir wissen spätestens seit Lemuel Boulevard, dass Tioli nicht funktioniert. Der hat bei General Electrics umgesetzt, dass alle Verkäufer und Einkäufer eben nicht mehr verhandeln, sondern starre Preise aufrufen. General Electrics hatte die Macht dazu in den 60er Jahren und dadurch ist das Geschäft eingebrochen. Warum? Weil die Menschen einfach mitreden wollen. Sie wollen etwas bekommen. Auf der Einkauf, auf der Verkaufsseite. Sie wollen ein Benefit. Und wenn du ihnen das nimmst mit Tioli, dann werden sie pumpig und dann sind sie sogar bereit, bei anderen zu kaufen oder zu verkaufen, die unter Umständen sogar schlechtere Konditionen anbieten.
Tioli, schöne Abkürzung. Die werde ich auf jeden Fall nicht mal vergessen.
Ja, und deswegen gehe ich auch hin und sage eben, sorry, wenn ich das noch nachtragen darf, deswegen gehe ich auch hin und sage, abgesehen vom Preis, ich kann nichts machen, aber Sie sind ein wichtiger Kunde, helfen Sie mir. Abgesehen vom Preis, was kann ich denn sonst noch machen? Wo kann ich Ihnen sonst noch was Gutes tun? Damit signalisiere ich, dass ich kein Basta-Verhandler bin, kein Finito-Verhandler, sondern dann zeige ich, dass ich bereit bin, etwas zu geben. Und das ist in der Situation für Einkäufer wichtig. Und wenn er ein Profi ist, wird er das zu schätzen wissen.
Folgendes Gedankenexperiment. Wir zwei müssten in eine Verhandlung gehen und ich weiß, du bist Verhandlungsexperte. So, ich gehe ja quasi mit einem Taschenmesser in eine Schießerei gegen dich. Ne? Würdest du sagen, es macht Sinn, dass ich dich sofort maximal unter Druck setze, um dich vielleicht auch so ein bisschen aus der Komfortzone zu holen? Also kann das auch ein Stilmittel sein? Wir reden darüber, wie gehe ich damit um? Aber es vielleicht auch zu nutzen und zu sagen, Daniel, wir haben genau 30 Sekunden, einfach um auch deine Wirkungskraft einzuschränken. Macht das Sinn?
Das hängt natürlich immer von der Macht ab. Wir haben noch nie so intensiv über Macht gesprochen, aber das Thema Macht ist hier ein ganz, ganz wichtiges. Ich glaube, dass heute, also unter Druck setzen, finde ich auf der Einkaufsseite immer gut. Ich finde, ein gewisser Druck gehört für mich dazu, ein gewisser Stresspegel, der ist für mich auch durchaus legitim und erlaubt. Aber das hat natürlich seine Grenzen, wie alles im Leben. Wenn du hingehst und sagst, so, ich will jetzt ich habe das in Wolfsburg mal erlebt, ne? Da wirst du oder auch bei einem sehr großen Lebensmittelgroßhändler, da wirst du eben in drei Räume gepackt, die haben alle Glaswände, ja? So, und da siehst du deinen Konkurrenten oder deinen Wettbewerber in einem Glaskabüffchen und den anderen in einem anderen und dann siehst du den Einkäufer, der von Raum zu Raum geht und da siehst du genau, wie der mit dem verhandelt und entsprechend Angebot einholt und damit geht er jetzt zu dir in die Tür und sagt, hier, das Angebot müssen Sie besser machen. Und das sind heute Methoden, die mögen noch funktionieren und in einem Markt, wo du eine sehr, sehr große Marktmacht hast, ist sowas noch möglich. Aber ansonsten sag ich meinen Einkäufern immer, hört auf, eure Lieferanten so zu behandeln. Denn das rächt sich. Und das haben wir jetzt bei den Lieferkettenproblemen vor ein paar Jahren gesehen. Die Lieferanten haben keine nicht weniger Macht. Und deswegen bin ich immer ein Freund des kooperativen Verhandelns. Aber hierbei darf ich dezent Menschen durchaus unter Druck setzen oder in Stresssituationen bringen. Ich bin allerdings kein Freund davon zu sagen, in 30 Sekunden, jetzt geben Sie mir ein Angebot, sonst sind Sie draußen, weil du dir damit langfristig ins eigene Fleisch schneidest.
Daniel, ich danke dir auf jeden Fall schon mal recht herzlich, dass du so offen bist und auch deine eigenen Strategien hier anwendest. Deshalb erlaube mir bitte, dass ich da eine Nachfrage stelle, die mich brennend interessiert. Wenn dieser Mann dich jetzt fragt, wieso können Sie denn Ihre Tagessatz nicht reduzieren? Warum geht das nicht? Ihnen geht's doch gut, Herr Kagel. Sie kommen mit einem schönen Auto an. Ihnen geht's doch gut. Warum können Sie nicht bei mir auf 20% verzichten? Das wird Sie doch nicht ärmer machen.
Ja, ist eine Frage, die ich oft im Training gestellt bekomme. Jetzt darauf habe ich eine sehr präzise Antwort. Und zwar, das ist ein Tipp, den ich auch allen Hörerinnen und Hörern geben kann. Und zwar, ich nenne diesen Tipp in der Welt des Kunden. Das heißt, in vielen Situationen werde ich damit konfrontiert, ja, warum können wir jetzt nicht über den Preis reden? Warum gehen bei Ihnen nicht noch 20%? Und dann kommt, wie gesagt, meine Antwort. Aber wenn jetzt nachgebohrt wird und gesagt wird, ja, warum denn nicht? Dann bringe ich meistens die Antwort in der Welt des Kunden. Nämlich, sage ich, ich gucke mir vorher mal an, was meine Kunden verkaufen, weil irgendwas verkaufen die auch. Egal, ob das Gasdruckfedern sind oder 12er Mineralgranulat. Da kommt immer mein Standardsatz. Schauen Sie, wenn Sie eine Gasdruckfeder für einen LKW verkaufen und Sie machen Millionengewinne im Jahr und jetzt käme Ihr Kunde und würde Sie dasselbe fragen, was Sie mich gerade fragen, was würden Sie denn antworten? Warum können Sie nicht 30% auf Ihre Gasdruckfeder Rabatt geben? Sie machen doch immer noch tolle Gewinne. Und dann lautet die Antwort, wir können es nicht. Wir haben unsere Margen, wir haben unsere internen Kalkulationen, wir haben unsere Kosten und deswegen bieten wir unsere Gasdruckfedern, unser Mineralgranulat zu diesem Preis an. Und deswegen brauchen wir nicht darüber zu reden, ob Sie Ihren Preis nochmal um 30%, 20% oder auch nur 2% senken. Ja, das funktioniert natürlich dann, wenn du eine klare Preisstrategie hast. Es funktioniert nicht, wenn du vorher geankert hast oder in deinem Preis einen gewissen Rabatt eingespeist hast. Darüber haben wir hinlänglich gesprochen. Das halte ich immer für kritisch, wenn dein Kunde sowieso weiß, beim Nils gibt es immer 5%. Dann wird er dich angreifen und dann wird er die auch bekommen.
Du hast vorhin das ein bisschen überflogen, aber wollte ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Du hast vorhin das Stichwort Startrampe gebracht, dass dieser Mann, der sich so unter Druck gesetzt hat, eine heftige Startrampe hatte. Das hatten wir bis jetzt in unserem Podcast noch gar nicht. Ich kann mir grob vorstellen, was du meinst. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, also das mache ich in Einkäufertraining sehr gerne, dass ich also Startrampen nutze. Startrampe ist nichts anderes als der Erstauftakt des Einkäufers. Der sollte möglichst schnell in die Gesprächsführung eintauchen und dann eben den Verkäufer ein Stück weit unter Druck, unter Stress setzen. Wie macht er das? Das sollte er generell machen, indem er erstmal den Wettbewerb nennt. Ja, dass er sagt, du befindest dich in einer Wettbewerbssituation. Das ist ganz oft nicht der Fall bei Einkäufern, das wissen wir. Aber trotzdem sollte er den Verkäufer denken oder spüren lassen, dass der Verkäufer hier es mit mindestens 2 bis 3 anderen Wettbewerbern zu tun hat. Das ist das Erste. Das Zweite, er sollte eine Forderung kommunizieren mit einer Forderungsbegründung. Also wir haben ein Kostensenkungsprogramm 2030 hier bei der Wagner GmbH. Aus diesem Grund brauche ich von dir 7%. Oder der Wettbewerb ist günstiger, aus diesem Grund brauche ich 7,3%. Denkt immer dran, die Kraft der krummen Zahlen. Dann kann er, wenn er will, ein Bonus-Malus-System anbringen. Bei wichtigen Verhandlungen rate ich jedem Einkäufer, ein Bonus-Malus-System einzuführen. Das heißt, das ist ein internes Scoring, womit wir Angebote tatsächlich, du weißt, ich mag das Wort nicht, tatsächlich vergleichen und tatsächlich ein internes Punktesystem vergeben. Also auch das kann er machen. Was für mich in die Startrampe auch immer gehört, ist die Mohrrübe. Das heißt, ein Einkäufer sollte dem Verkäufer immer sagen, schau, wir haben hier noch 3 andere Zentralen oder 3 andere Filialen, die mit deinen Produkten ausgestattet werden. Du musst dich heute tief bücken, wenn du hier noch einen Fuß in der Tür haben willst. Ne? Wir haben schon im Podcast drüber gesprochen. Vertriebler sind oft umsatzorientiert. Das heißt, wie Pavlovsche Hunde fangen die das Sabbern an, wenn die mehr Umsatz hören. Das weiß der Einkäufer. Deswegen sollte er diese Karte spielen. Dann gehört für mich noch dazu, dass ich ihm möglicherweise auch klar mache, dass ich auch sonst überhaupt nicht auf ihn angewiesen bin, vielleicht mal eine Flocktechnik reinsetze und sage, wir haben uns im Grunde genommen schon für einen anderen Anbieter entschieden, es sei denn, Sie gehen heute noch deutlich runter, aber ansonsten war es das auch für Sie. Dann kannst du natürlich auch die Konsequenz aussprechen, also hingehen und sagen, wenn du heute dich nicht bewegst, dann bist du draußen, das ist so. Dann haben viele Einkäufer bei mir immer Angst, dass sie sagen, ich kann den doch nicht vor vollendete Tatsachen schicken. Ich brauche doch meinen Lieferanten. Ja, das kann sein. Aber der Einkäufer weiß ganz genau, wenn der in 2 Tagen wieder anruft und sagt, Mensch, ich habe noch eine Idee, dann steht der Verkäufer schneller Gewehr bei Fuß, als der Einkäufer blinzeln kann. Also das sollte in einer Startrampe sein. Und jede Startrampe, davon bin ich fest überzeugt, sollte immer mit einer Frage enden seitens des Einkäufers. Warum ist das so? Weil der Einkäufer jetzt nicht mit einem Punkt enden darf. Denn was macht der Verkäufer, wenn du mit einem Punkt endest? Der redet jetzt über Gott und die Welt, über das, was ihn interessiert. Möchte ich aber nicht als Einkäufer. Ich möchte, dass er sich explizit zum Preis äußert oder zur Lieferbedingung, was auch immer ich angreife. Und deswegen stelle ich am Ende die Frage, was ganz konkret, lieber Lieferant, kannst du mir hier am Preis machen? Ganz konkret. Weil ich die Leitplanken für meinen Verkäufer möglichst gering halten möchte.
Ich höre immer raus, dass es ja einen großen Unterschied gibt zwischen der Verkäuferseite und der Einkäuferseite. Logisch, macht Sinn. Jetzt gibt es aber auch für mich Szenarien, in denen ich gar nicht genau klar definieren kann, bin ich da Einkäufer oder bin ich da Verkäufer? Würdest du sagen, das ist immer klar? Also ich, keine Ahnung, ich will eine Immobilie kaufen, gehe zur Bank und nehme Darlehen auf. In dem Gespräch mit der Bank, bin ich Einkäufer oder bin ich Verkäufer?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine interessantere Frage. Also ich bewerbe mich auf eine Stelle. Ja, da wird man sehr oft die Frage stellen müssen, bin ich jetzt als Arbeitgeber eigentlich noch in der Einkaufssituation oder in der Verkaufssituation? Und wir erleben es aktuell, dass immer mehr Firmen, Stichwort Employer Branding, eben in die Verkaufssituation gehen. Also das sind zwei gute Beispiele, die wir gerade angebracht haben. Und da ist es für mich wieder wie so ein kleiner Tanz zwischen beiden Parteien. Da geht es darum, dass beide sich verkaufen müssen und beide auch einkaufen müssen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wo allerdings auch mit solchen Startrampen, mit solchen Techniken natürlich überhaupt nicht gearbeitet wird, weil beide wollen was von sich, von gegenseitig von sich. Und das erlebst du auch bei Unternehmen, die eine sehr gute Lieferantenstruktur haben oder Kundenstruktur. Da wird eben selten so unter Druck gesetzt. Da wird es in der Regel ein faires Miteinander geben, wo es sowas nicht braucht.
Ja, also ich finde das Thema unter Druck setzen als vielleicht auch als eine Art Technik sehr interessant. Habe aber das Gefühl, und vielleicht tun wir mit unserem Podcast hier auch ein, oder helfen da ein bisschen, dass dieses Thema Verhandeln noch viel zu negativ gesehen wird. Dass das, du sprichst oft von einem Tanz, von einem Spiel, ne, hart in der Sache, weich zum Menschen, etc. Dass Verhandeln im Grunde ja eine Art Spiel ist, aber für viele irgendwie dann doch sehr persönlich wird und um Gottes Willen. Und ja, da ist diese Technik des Unterdrucksetzens, kann das vielleicht noch ein bisschen forcieren, dass die Leute so ein bisschen abgeschreckt werden von Verhandeln oder das negativ sehen.
Naja, ich möchte wieder auf das Thema zu sprechen kommen, was wir anfänglich gesagt haben. Was ist denn Druck? Der eine empfindet es als Druck, wenn ich nur sage, du musst was am Preis machen. Und ein anderer empfindet es nicht mal als Druck, wenn ich sage, sie kennen ihren Markt nicht, sie sind der größte Stümper im ganzen Bereich. Druck oder Stress empfinden wir ja alle als höchst subjektiv. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass viele Menschen vor der Verhandlung ein bisschen Angst haben oder die Verhandlung scheuen, weil sie möglicherweise auch mit Druck oder mit diesem Druck gar nicht so gerne umgehen und auch gar nicht wissen, welche Antworten sie darauf haben. Heute ist mir das egal, wenn du mich mit falschem Namen ansprichst in der Verhandlung. Ja, ich hatte mal einen Verhandler, habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich, der hat gesagt, Herr Kagel ohne L, das würde besser zu Ihnen passen. Ja, also Kagge. Das interessiert mich nicht. Ich will den Deal gewinnen und ich will hier nicht recht haben. Und wenn du mich heute angreifst, mit den Erfahrungen, die ich habe, wenn du mir sagst, sie kennen ihren Markt nicht, das ist eine Frechheit, was sie hier anbieten an Preis, dann prallt das an mir ab, aber das muss ich auch lernen. Und das ist eben wichtig auch für die Hörerinnen und Hörer, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und sich selber mal fragen, wie stressresistent bin ich denn überhaupt in einer Verhandlung? Und ab wann ist das für mich eigentlich schon Stress? Fange ich schon an zu schwitzen, nur weil ich die Eingangstür betrete? Für die meisten, wenn sie ihr Gehalt verhandeln, das ist nackter, purer Stress für die meisten. Und das zeigt mir, dass viele Menschen weder gut vorbereitet sind, mental noch physisch noch schriftlich gut vorbereitet sind, noch dass sie gut trainiert sind. Und an beiden Schrauben kannst du wunderbar trainieren und üben und stellen.
Wenn wir zwar jetzt wieder in eine Verhandlung gehen müssten, du wüsstest, dass ich auch unter Druck zusammenbreche, wie ein Kartenhaus. Was würdest du machen? Wie würdest du mich unter Druck setzen? Jetzt, was sind so Methoden, die du kennst? Also du hast gerade schon so ein paar angeteasert, 10 Minuten zu spät kommen, falschen Namen sagen. Was sind so Klassiker, die man jetzt vielleicht hört und denkt, ach, da hat jemand versucht, mich zu stressen. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Was sind so Klassiker?
Also das ist eine spannende Frage. Erstmal musst du natürlich hier die Moral mit ins Spiel werfen. Wenn ich weiß, dass du mir rhetorisch, emotional, stressresistent, technisch unterlegen bist, dann weiß ich nicht, ob es moralisch für mich, nun mag ich dich auch und deswegen würde ich dich allein schon aus der Moral heraus, aus der Sittlichkeit nicht so unter Druck setzen. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist ein Fremder für mich oder du bist ein Lieferant für mich oder ein Partner, bei dem ich emotional keine Karten habe. Dann erlebe ich das ganz oft, nicht bei mir, aber bei anderen, dass sie diese Dominanzkarte, denn über nichts anderes reden wir hier, diese Dominanzkarte sehr bewusst ziehen. Und ich kann dir sagen, In meinen Beobachtungen mit den Verhandlungssituationen, die ich habe, geht der Dominante kurzfristig ganz oft als klarer Sieger bei solchen Verhandlungen raus. Aber ganz klar, der Dominante, der rhetorisch Geschliffenere, der den anderen unter Druck setzt, der gewinnt heute die Schlacht. Aber die Frage ist, gewinnt er den Krieg? Und das ist für mich ein klassisches Beispiel für diese Lose-Lose-Situation oder Win-Lose-Situation, so muss ich es nennen. Das heißt, ich habe gewonnen, du hast verloren. Aber jetzt ist die Frage, wie lang guckst du dir das an, Nils? Wie lang bist du bereit, da als Loser vom Platz zu gehen? Egal, ob das Gehaltsverhandlungen sind oder Lieferanten-Kundenbeziehungen. Wenn ich dich permanent dominiere, weil du mir unterlegen bist, im Stress, in der Resistenz, dann magst du das kurzfristig als Niederlage sehen, aber du wirst mich langfristig ersetzen oder wirst dir das langfristig nicht angucken, weil das ist langfristig kein Gewinnermodell für dich. Und deswegen ist es für mich auch kein Gewinnermodell. Und aus diesem Grunde rate ich allen dominanten Verhandlern, und ich war auch lange Jahre so einer, den Fuß vom Gas zu nehmen. Und wenn du merkst, dass du rhetorisch überlegen bist und auch von deiner Dominanz präsenter bist, mal bewusst in die zweite Reihe zu gehen und deinem Gegenüber Raum geben, dass er sich auch ein Stück weit artikulieren kann. Das ist wichtig.
Ja, ist natürlich dieses Moralthema. Wenn du so die letzten Podcast-Folgen Revue passieren lässt, sind wir da oft drumherum geschippert, weil es einfach auch extrem schwer ist, da eine klare Aussage zu machen und zu sagen, man darf in einer Verhandlung nur so und so moralisch sein, ne? Oder die Moral muss man dann und dann muss man Moral nicht klar formulieren, ne? Aber um jetzt das auf ein anderes Beispiel zu bringen, jetzt, du kannst auch nicht Michael Jordan sagen, spiel ein bisschen schlechter, weil alle anderen halt auch nicht so gut sind.
Naja, aber er darf nicht unfair spielen. Ne? Ja. Jetzt ist die Frage, ist das unfair, wenn ich dich dominiere und dich manipuliere?
Ja, das ist die Frage. Frage ich dich am besten. Du bist der Experte.
Genau, und damit sind wir wieder bei der Moral und bei der Manipulation. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, was ist Manipulation? Ich habe da eine ganz klare Sichtweise, was Manipulation betrifft. Wir manipulieren ja jeden Tag, und ich finde Manipulation gut, wenn sie dem anderen, also erstens, wenn sie nicht vorsätzlich dem anderen Schaden zufügt und fahrlässig, und wenn sie dem anderen sogar noch Vorteile bringt. Ich finde Manipulation nicht gut, wenn ich sie vorsätzlich oder fahrlässig betreibe und ich weiß vorsätzlich und fahrlässig, dass du aus diesem Geschäft effektiv Nachteile haben wirst. Effektiv Nachteile. Und ich finde, das ist eine schöne Definition von Manipulation und von Moral in der Verhandlung, weil ich dann auch weiß, wo mein moralischer Kompass ist. Dass ich manipuliere, steht außer Frage. Aber das muss ja nicht immer zu deinem Nachteil sein. Ne, dass ich ein größeres Stück vom Kuchen haben will, ja, das steht außer Frage, und dafür werde ich auch einige Instrumente einsetzen, muss ja aber auch nicht zu deinem Nachteil sein. Es ist nur etwas mehr zu meinem Vorteil, heißt aber nicht, dass das für dich prinzipiell schlecht ist. Und deswegen würde ich das schon bis zu einem gewissen Grad ausnutzen, aber ich denke, als Verhandlungsführer immer langfristig, es sei denn, Nils, es sei denn, wir haben nur einen einmaligen Deal. Und dann ist das für mich was anderes. Wenn ich einen einmaligen Deal habe, würde ich dich auch mehr versuchen, unter Druck zu setzen und versuchen, meine Dominanz bei einem schwachen Verhandler einzusetzen. Weil ich genau weiß, das ist keine langfristige Kundenbeziehung. Das ist in der Praxis ja aber eher selten der Fall.
Kann man Stressresistenz trainieren aus deiner Sicht?
Ja, ja. Also ich glaube, ich weiß, dass man Stressresistenz trainieren kann. Du hast viele Möglichkeiten. Für mich die beste Übung ist für mich immer, Situationen zu suchen. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, woran das klar wird. Es gibt viele Menschen, die sind nicht gewohnt, mit Kritik umzugehen oder zu diskutieren. Und ich bin mir sicher, je mehr du mal um Feedback fragst, je mehr du Feedback dir anhörst, desto eher wirst du lernen, mit negativem Feedback umzugehen. Das ist eine Übungsfrage, genauso wie das Diskutieren. Viele Menschen, gerade auch in einem familiären Hintergrund, mögen es nicht zu diskutieren, kritische Themen anzusprechen. Das mögen viele nicht. Und ich sage, genau deswegen tu es. Genau deswegen mach es, übe es, und dann wirst du feststellen, das beste Beispiel, was ich dir geben kann, kommt aus der Kaltakquise. Die meisten Verkäufer haben panische Angst vor Kaltakquise. Panische Angst. Warum? Weil sie panische Angst vor Ablehnung haben. Sie haben Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen genau dieses Problem. Und was ich diesen Menschen rate, ist, ist immer mein Lieblingsbeispiel, habe ich von Jens Korsen, ein großartiger Psychologe. Er nennt das Desensibilisierung auf Ablehnung, der einfach mal vorschlägt, durch die Innenstadt an einem Samstagnachmittag zu gehen, die linke Hand hochzuhalten und ab und zu mal in die Hocke zu gehen und Kuckuck zu rufen. Dann wirst du schon feststellen, wenn die ersten Menschen sich umdrehen und dich für einen Bekloppten halten. Aber die Frage ist doch, wer hat hier das Problem? Die anderen oder du? Die anderen haben das Problem, nicht du. Ja, oder wie Dirk Reuter das, glaube ich, macht, geh doch einfach mal in die Innenstadt und frag Menschen um Geld. Etwas zutiefst Unangenehmes, und zwar bitte nicht mit einer Begründung, hier mein Parkticket ist da, ich habe kein Geld oder so, sondern einfach mal höflich um Geld anbetteln. Da müssen sich viele Menschen sehr stark erniedrigen und da wirst du es mit sehr, sehr viel Ablehnung zu tun haben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du das mal mehrere Wochen, an einem schönen Samstag, muss ja nicht deine eigene Heimatstadt sein, kann ja eine andere Stadt sein, wenn du das mal ein paar Wochen lang hintereinander machst, dann interessiert es dich ein Dreck, wer dich am Telefon ablehnt oder wer sagt, nein, danke, kein Interesse. Dann legst du auf und sagst, okay, vielleicht beim nächsten Mal, und dann greifst du zum Hörer und rufst die nächste Telefonnummer an. Aber das ist, das kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Desensibilisierung auf Ablehnung, bei Kaltakquise funktioniert das und es funktioniert auch in der Verhandlung. Also nicht durch die Innenstadt gehen. Das meine ich
schon beim Zuhören. Aber wurde es mir unangenehm. Also das kann ich schon nachempfinden, dass man da eine gewisse Scheu vorhat. Also hab auch ich, ne, der jetzt mit dir lange über das Thema Verhandeln und Stress und etc. gesprochen hat, kann ich mir nicht vorstellen, das zu machen. Ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer das anders sehen und das tun, aber dann mit Sicherheit auch mit dem Ziel, stressresistenter zu werden. Dabei drücken wir euch, Ihnen kräftig die Daumen. Daniel, ich danke dir recht herzlich. Es war mal wieder sehr, sehr interessant. Ist ein spannendes Thema und freue mich auf den nächsten Dialog mit dir. Danke.
Ich mich auch. Vielen Dank, bis dahin.